Vorbilder schaffen Wege. Also Diversität tut weh und es wird niemals eine Welt geben, in der man sagt, juhu, wir schließen alle ein und da wird alles leichter. Es wird erstmal schwerer dadurch.
Karriere und Erfolg.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Heute kümmern wir uns um das Thema Unternehmenskultur und wie Männer- und Frauenrollen in den Unternehmen gelebt werden. Und da habe ich eine Buchautorin hier in einem Teams-Meeting, nämlich Sophie Bieber. Sie hat das Buch geschrieben, Das Ende toxischer Männlichkeit, Schluss mit Boyclubs, Bro-Codes und Alpha-Tierchen in der Unternehmenswelt. Hallo nach Speyer.
Hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Sophie, du hast das Buch vor kurzem erst rausgegeben, im März 2024 ist es erschienen. Wie ist es zu dem Buch gekommen? Was hat dich da angetrieben?
Vieles tatsächlich. Also ich bin jetzt so 10, 15 Jahre in der Unternehmenswelt unterwegs und habe verschiedene Unternehmen gesehen und besonders habe ich mir auch ein ziemlich breites Netzwerk aufgebaut. Und was ich gemerkt habe, ist, es passieren natürlich im Berufsalltag überall Dinge, wo man mal so drüber stolpert, wo man denkt, ist das in Ordnung, ist das so gewollt? Und letztendlich der Anreiz, das Buch zu schreiben, kam, als ich immer mehr angefangen habe, mit Menschen darüber zu sprechen. Also sprich, wenn man irgendwas beobachtet hat, das auf den ersten Blick vielleicht nicht so okay war. Ich habe angefangen, mit Menschen darüber zu reden und ich habe ganz, ganz selten die Reaktion bekommen, dass jemand super überrascht war. Sondern ich habe ganz oft die Reaktion bekommen, dass Menschen gesagt haben, ja, das tut mir leid, sowas habe ich auch schon erlebt und dann eben ihre eigenen Geschichten erzählt haben. Und so kam dann die Erkenntnis, dass es eben ganz, ganz, ganz viele Geschichten gibt, die jeder irgendwie so mit sich rumträgt und für sich selbst aber so ein bisschen unter den Teppich kehrt und den ganzen Sachen nicht so viel Bedeutung zuschustert, was aber eigentlich falsch ist, weil es das ist, was uns alle betrifft, tagtäglich, auch in Unternehmen.
Da ging es darum, dass sich Männer in der Regel falsch verhalten haben oder nicht so verhalten haben, wie es angemessen gewesen wäre.
Also ich würde es nicht auf Männer beschränken. Also ich würde generell toxisches Verhalten anführen und das kann jedes Geschlecht. Also jedes Geschlecht kann sich toxisch verhalten und diese toxische Männlichkeit beschreibt ja nicht, dass der Mann an sich toxisch ist, sondern die beschreibt, dass eben das Bild, was die Gesellschaft uns gibt, von Männern sehr toxisch ist. Und dieses Bild wird aber auch viel von Frauen adaptiert. Ja? Also das direkt nach vorne ab. Also es ist nicht so, dass jetzt Männer toxisch sind und Frauen die Leidtragenden. Das ist häufig der Fall, aber das ist absolut nicht immer der Fall. Ich habe auch eine Persona im Buch, die genau das Gegenteil beschreibt. Ja? Das ist eine Frau, die genau diese toxisch-männlichen Eigenschaften eben adaptiert, um erfolgreich zu sein, um sich in der Unternehmenswelt zu etablieren. Also was sind das für Geschichten gewesen, wirklich von A bis Z? Also es sind teilweise ganz drastische Dinge, ganz, ganz schlimme Geschichten mit sexueller Belästigung und Nötigung, bis hin aber zu solchen kleinen Gesten im Alltag, die man erstmal kaum so als toxisch wahrnimmt. Wenn man es aber ins richtige Licht rückt und wenn man einen Schritt zurückgeht und das gesamte Bild betrachtet, dann wird eben doch klar, dass diese Verhaltensweisen nicht in Ordnung sind und auch nicht produktiv.
Kannst du das nochmal ganz kurz definieren, die toxische Männlichkeit und was du jetzt konkret in dem Buch damit meinst?
Ich habe den Begriff natürlich nicht erfunden. Ja, das ist ein Begriff, den ich adaptiert habe, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Toxische Männlichkeit bedeutet das Bild, wie ein Mann sein soll und das ist eben sehr toxisch behaftet, also mit toxischen Eigenschaften. Ich gehe im Buch näher darauf ein, wo das herkommt. Da ist viel Historie dabei, viele Erfahrungen aus den Kriegsgenerationen, die sich eben durchgesetzt haben in unserer Gesellschaft. Sprich, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen, ein Mann ist nur dann was wert, wenn er hart ist und wenn er stark ist und wenn er keine Emotionen zeigt. Und eine Frau ist nur dann was wert oder ist dann ideal, wenn sie weich ist und still und folgsam. Und diese Eigenschaften sind selbstverständlich toxisch und das ist nichts, was jetzt per Geburt den Menschen in die Wiege gelegt wird, sondern was sozialisiert wird natürlich. Und diese Eigenschaften sind natürlich schwierig und es gab sicherlich Zeiten, und da gehe ich eben auch drauf ein, in denen das notwendig war bis zu einem gewissen Grad. Also sprich Nachkriegsgenerationen, da war Individualismus und Selbstverwirklichung jetzt natürlich nicht das A und O, sondern da musste man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen für das Wohl der Familie, der Gesellschaft, des Landes, wie auch immer. Wir sind da aber eigentlich jetzt von weg und eigentlich könnten wir uns weiterentwickeln. Und eigentlich sehen wir auch in der Gesellschaft viele Ausbrüche aus diesen toxischen Standards. Und die Nachwehen davon sehen wir dennoch trotzdem viel und auch viel in der Unternehmenswelt. Und das sind dann eben solche Themen, die wir sehen, wie diese Boys Clubs, die ja auch viel schon zitiert wurden und die viel auch in Unternehmen herrschen. Und eben auch dieses Phänomen, was ich auch schon beschrieben habe vorhin kurz, dass diese toxischen Eigenschaften mit Erfolg gleichgesetzt werden. Und dass Menschen denken, egal welchen Geschlechtes, wenn ich hart bin und keine Gefühle zeige und nicht empathisch und möglichst stoisch, dann werde ich Erfolg haben. Und das ist eben das, was sich jetzt heute in der Unternehmenswelt auch zeigt.
Aber du hast vorhin schon gesagt, toxische Weiblichkeit, wenn man das so nennen darf, gibt es im Grunde auch.
Es gibt natürlich auch toxische Weiblichkeit. Ich würde aber ganz bewusst die Begriffe trennen, weil toxische Weiblichkeit heißt ja nicht, dass eine Frau auch stoisch und empathielos ist, sondern das sind ja diese klassischen Eigenschaften, die Männern aufgezwungen werden. Das heißt, das sind schon toxisch männliche Eigenschaften. Toxische Weiblichkeit ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema und da gibt es auch ein ganz tolles Buch zur toxischen Weiblichkeit, aber das ist tatsächlich ein anderes Thema. Toxische Weiblichkeit ist dann eher eben, wie werden Frauen sozialisiert und wie ist das schädlich? Aber da sind diese klassischen Themen, die wir in den Unternehmen sehen, nicht so sehr vertreten.
Also ich persönlich hatte schon einige Chefinnen und eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, aber ich habe auch schon einige Frauen in Führungspositionen erlebt, die schlimmer waren als die schlimmsten Männer, die ich erlebt habe. Aber wie gesagt, das kommt ja auf die Persönlichkeit an.
Genau.
Frauen haben es ja auch teilweise schwer in den Jobs und ich habe das Gefühl, dass manchmal dann tatsächlich auf diese Adaption zurückgegriffen wird, weil man glaubt, nur so kann man sich durchsetzen im Unternehmen.
Genau, nicht nur, weil man das glaubt, sondern weil das ganz, ganz deutlich auch suggeriert wird. Ja, also das ist ja das, was vorgelebt wird. Ich sage immer ganz gerne, es ist kein, also wir haben kein Männer-Frauen-Problem, wir haben ein Sozialisierungsproblem. Und wir haben keinen Männer-gegen-Frauen-Kampf, sondern wir haben einen toxisch-gegen-nicht-toxisch-Kampf. Das ist, wird gerne vereinfacht und wird natürlich auch gerne dann ein bisschen überspitzt. Gerade wenn dann Begriffe wie toxische Männlichkeit im Raum stehen. Ich glaube dennoch, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, dass es eben nicht darum geht, dass jetzt Frauen gegen Männer vorgehen, sondern dass wir dieses Verhalten in allen Geschlechtern identifizieren und uns bewusst dagegen stellen als Band.
Du schreibst ja auch Schluss mit Boyclubs, Bro-Codes, Alpha-Tierchen in der Unternehmenswelt. Welche Erfahrungen hast du mit diesen Dingen gemacht?
Also wie gesagt, ich bin einige Jahre im Berufsleben. Ich habe einige Unternehmen gesehen, verschiedene Branchen. Und vor allem habe ich viele, viele Menschen, tolle Menschen, mit denen ich mich verbinden konnte im Laufe dieser Jahre. Und ich habe sehr viele Erfahrungen da gemacht und ich habe sehr viel auch gesehen. Und wie auch vorhin schon gesagt, es ist nicht so, dass es immer super eindeutig ist. Es sind so teilweise kleine Gesten, kleine Handlungen, die man einfach erstmal wegignoriert. Und also es fing bei ersten Praktika von mir an, ja, dass man sieht irgendwie, keine Ahnung, ich bin Praktikantin und ich werde dann immer mit Kaffee holen beauftragt. Und wenn ich den Kaffee zurückbringe, sehe ich, dass eben zwei männliche Praktikanten in die Meetings mit rein dürfen. In die Meetings, in denen ansonsten auch nur Männer sitzen, die alle gleich aussehen und gleich denken und gleich reden und gleich handeln. Und dieses Gleich und Gleich gesellt sich gern, dieses Minimis um mich herum ansammeln, ist ein Phänomen, was weder jetzt irgendwie unternehmens- oder branchenspezifisch ist, also sicherlich in verschiedenen Ausprägungen, aber was prinzipiell von dem, was ich beurteilen kann, in der gesamten Unternehmenswelt sich zeigt.
In letzter Zeit nehme ich eigentlich mehr Fraueninitiativen wahr. Wir geben demnächst ein Alumni-Magazin heraus, haben wir auch Women in Business als Schwerpunktthema genommen und da gibt es auch eine Studenteninitiative an der Goethe-Universität. Es gibt ganz viele Frauenclubs, Männerclubs, die sich öffentlich eigentlich weniger ist das, oder früher war das ja eher so der Herrenabend und sowas, aber in letzter Zeit eher nicht. Sind die eher im Untergrund?
Also ich glaube, dass wir generell diese Definition von diesen Clubs gerade neu erfinden. Ich glaube nicht, dass es mehr diese klassischen Männer- und Frauenclubs, dass das nicht das ist, worüber wir reden. Also was deutlich wird, ist, wenn wir jetzt diese Frauenclubs anschauen, dann ist das nicht die gleiche Hidden Agenda oder offene Agenda wie die Männerclubs, von denen du auch gesprochen hast, die sich dann abends auf Zigarre und Whisky getroffen haben. Ja, das ist nicht der Fall. Wir haben nach wie vor natürlich einige Vereinigungen von Männern. Ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der davon gesprochen hat, dass in seinem Unternehmen alle auf Vorstandsebene sich sonntags auf dem Golfclub treffen. Ja. Also das gibt es definitiv. Natürlich ist da jetzt, wird da kein Instagram-Bild gemacht und kein Artikel drüber geschrieben, weil das eher im Hintergrund passiert. Dennoch diese Frauenclubs, also ich finde das eine gute Entwicklung und eine sehr wichtige Entwicklung. Ich finde allerdings, dass man ganz deutlich auch sagen muss, das ist nicht der Gegenspieler zum Boys Club, ja, weil diese Frauenclubs geht es nicht um diese klassische Kontraagenda zum Boys Club im Sinne von, ja, nur uns weiterbringen, sondern es geht viel um Enablement, es geht viel um Sichtbarkeit. Also ich habe einerseits auch ein Kapitel, das heißt, wo bleibt der Girls Club? Im Prinzip genau dieses Thema, also der Gegenspieler zum Boys Club. Auch ich sehe da erste Bewegungen, aber ich sehe sehr, sehr schöne Bewegungen und sehr enablende und sehr einschließende Bewegungen. Und es ist wenig dieses, nein, Männer dürfen hier nicht mitmachen, sondern es ist viel ein, lasst uns alle an einen Tisch setzen und lasst uns eine schöne, gesunde und erstrebenswerte Zukunft der Arbeit gestalten. Das ist ein Thema. Und ansonsten ein Effekt, den ich auch sehr wichtig finde, ich bin Vertreterin von Frauenquoten. Nicht, weil ich denke, dass es erstrebenswert ist, in einer Welt zu leben, in der Frauenquoten herrschen, sondern weil ich denke, dass, also ich habe die Effekte gesehen. Ja? Ich habe gesehen, was das auf mein Patenkind für einen Effekt hat, zu sehen, dass ich in der Karriere erfolgreich bin. Vorbilder schaffen Wege. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und letztendlich sind wir eben trotz allen Bemühungen und trotz allen Diversity-Kampagnen immer noch in einer Unternehmenswelt, in der wir häufig hören, ja, aber wenn sie nicht sonntags auf den Golfclub mit kann, weil sie eben Kinder hat, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, dann schränkt das uns aber massiv ein. Ja, dann haben wir nicht so viel Freiheiten, dann müssen wir ändern, wie wir arbeiten und das tut weh. Also Diversität tut weh und es wird niemals eine Welt geben, in der man sagt, juhu, wir schließen alle ein und da wird alles leichter. Es wird erstmal schwerer dadurch. Und deshalb sind Quoten eine gute Sache und notwendig. Und deshalb glaube ich auch, dass solche Vereinigungen von Frauen und auch einfach diese Visibilität zu schaffen, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Ich finde aber, wie gesagt, um es nochmal hervorzuheben, ganz, ganz elementar auch zu sich bewusst zu machen und es auch so zu propagieren, dass es nicht der Gegenspieler zum Boys Club ist, sondern es geht um Vorbilder, es geht um Förderung und es geht um eine bessere Arbeitswelt.
Ja, Frauenquoten, also ich bin ja der Meinung, es müsste ja natürlich passieren, aber du meinst, man muss ja heutzutage leider doch nachhelfen mit Quoten. Ich habe zum Beispiel lange mit einer Personalmanagerin eines großen Finanzinstituts gesprochen. Die hat sich auch dafür eingesetzt, natürlich, dass Frauen mehr Chancen bekommen, hat aber feststellen müssen in ihrem Unternehmen mit ungefähr 3000 Mitarbeitern, auch bei Umfragen und vielen Gesprächen mit Frauen, dass sie gar nicht in diese Chefetagen wollten in dem Fall. Also obwohl es da wirklich viele Initiativen gab, die Frauen zu stärken, haben viele Frauen gesagt, naja, ich habe überhaupt keine Lust, bis nachts, ich sag jetzt mal, bis 20 Uhr in der Firma zu sein, obwohl das heute ja auch alles anders ist, oder die Aktentasche noch am Wochenende mitzunehmen. Ich bin dann lieber in der zweiten oder dritten Ebene.
Ja, aber genau das ist eben das Thema. Ne? Das ist super vielschichtig. Also dieses, wir tun ja schon so viel und keiner will, ist auch ein klassisches Argument, was man oft hört. Und das ist natürlich auf den ersten Blick richtig, auf den zweiten Blick, woran liegt es denn? Ja, woran liegt es denn, dass diese Frauen sagen, und du hast gerade schön gesagt, ich will nicht bis Mitternacht und dann gelacht, aber genau das ist das Thema. Die Arbeitswelt ist eben so gestrickt, dass Menschen mit diversem Hintergrund, und das muss jetzt nicht unbedingt nur Frauen betreffen, das kann auch den Mann sein, der jetzt seine Eltern pflegen muss oder der vielleicht auch alleinerziehend ist und seine Kinder abholen muss, dass die Arbeitswelt nicht für solche Menschen gemacht ist und dass es zu unbequem ist, unseren Arbeitsalltag daran anzupassen. Und das ist eben das Problem. Und dieses Problem, ich bin bei dir, es wäre ganz toll, wenn wir uns zurücklehnen und sagen, das löst sich alles von alleine. Aber das ist eben nicht so. Und die Allright-Stiftung beispielsweise hat ja verschiedene Studien, wie viele Jahre es dauern würde, wenn wir uns zurücklehnen und darauf warten, dass Gleichberechtigung kommt. Und das ist ziemlich erschreckend. Also wir müssen nachhelfen, ja.
Ja, genau. Also ich muss sagen, ich war ja in einigen Studenteninitiativen und ehrenamtlich tätig und ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, junge Damen zu motivieren, damit in den Vorstand zu gehen. Also sie haben auch was gemacht, die waren ehrenamtlich auch tätig, aber dieses Amt, da hatten die kein Interesse, wobei sie es schon geschafft haben. Und genau diese Mischung ist ja auch wichtig, denke ich mal, auch in den Führungsgremien. dass da nicht nur die alten weißen Männer sozusagen sitzen und das alles unter sich ausmachen. Jetzt, wo wir reden, fällt mir auch gerade ein, die Lions Clubs und die Rotarier, das sind ja auch oft oder lange Zeit Männerclubs gewesen und öffnen sich erst langsam. Also die gibt es, glaube ich, immer noch teilweise die Einschränkung, dass nur Männer da Mitglied werden dürfen.
Genau. Das gibt es ganz, ganz oft und ist ganz häufig. Und was du auch ansprichst, dieses, naja, die wollen ja gar nicht, das auch wieder da. Woran liegt das denn? Ja? Also woran liegt es, dass dieses Bild, was man im Kopf hat, nicht erstrebenswert ist? Es liegt daran, wie es geprägt ist. Und klar, wenn ich jetzt sehe, hier Lions Club, wie du sagst, oder irgendwelche Vorstände, und ich sehe, dass sie da irgendwelche Interessen verfolgen, dass sie zusammen Fußball gucken gehen und im Prinzip nur männerdominierte Sachen tun, dann ist das für mich als Frau natürlich erstmal jetzt nicht so interessant. Und wenn dann noch dazu kommt, dass, wie du sagst, ja, bis 22 Uhr da jeden Tag mal angerufen wird oder dass eben die Rahmenbedingungen so sind, dass sie nicht für mich passen, dann ist das erstmal unattraktiv. Und wenn ich dann als Frau sozialisiert bin mit dieser, ne, toxischen Weiblichkeit, wie du es auch so vorhin so schön genannt hast, sprich, ich darf nicht so laut sein, ich muss ein bisschen unauffällig sein, ich muss zustimmen und so weiter, dann ist das natürlich auch nicht der Weg, den ich jetzt erstmal im Kopf für mich habe. Und darum geht es ja, diese Stereotypen aufzulösen.
Ja, da bist du ja ein gutes Vorbild.
Versuch's.
Jetzt hast du in deinem Buch ja auch viele anonymisierte Geschichten erzählt. Kannst du uns da eine kleine Kostprobe geben?
Kann ich sehr gerne. Ich tue mir relativ schwer, immer da was auszusuchen, weil, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Ja? Und ich finde es schwierig, ein, zwei Geschichten auszusuchen, die so stellvertretend für die Geschichten stehen sollen. Beispielsweise diese Mikrosachen, die wir im Alltag sehen, ja? Die erstmal auf den ersten Blick gar nicht so relevant scheinen. Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die hatte einen sehr, sehr, sehr toxisch geprägten Mann als Vorgesetzten. Und der hat, wenn Frauen gesprochen haben, in Terminen, in Teams-Meetings vor allem oder Zoom-Meetings, also Videokonferenzen, immer so das Gesicht verzogen und dann diese ausgestreckte Hand so halt, stopp in die Kamera gehalten, um sie eben dann still zu machen. Das sind solche kleinen Geschichten, ja. Das mag jetzt auf den ersten Blick nicht super relevant sein, aber wenn man sich das mal alles anschaut, dann merkt man, was für ein Verhalten da einfach oft an den Tag gelegt wird und in was für eine Intensität auch. Ich habe natürlich auch Geschichten, wo man rückwärts vom Stuhl fällt. Ja. Also ich habe eine der Geschichten, die mich echt sprachlos gemacht hat, war eine Dame, die so Consulting gemacht hat, viele, viele Jahre und eine Kundenbeziehung hatte zu einem, ja, sehr hohen Manager in einem Unternehmen. Und da, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ich glaube 10 Jahre circa waren die da zugange und sie hat ihn beraten und hat da immer wieder, auch so 1, 2, 3 Mal im Jahr sind sie dann zu einem Essen gegangen, Business Dinner, wie man es so kennt. Und wie gesagt, jahrelang die Beziehung etabliert und jahrelang dachte sie, sie ist da eine respektierte Dienstleisterin auf Augenhöhe. Und dann waren sie bei einem Abendessen und der Mann übrigens auch verheiratet mit Kindern, hat ihr gegenüber gesessen und hat sie mitten im Satz dann unterbrochen, als sie über Business-Themen gesprochen haben. Und ich sag's jetzt auf Englisch, weil ich es auch mir schwer tue, auf Deutsch zu übersetzen, aber hat dann sie unterbrochen und hat gesagt, I wanna lick you out. Einfach kurz mal unterbrochen, mitten im Restaurant. Und was, also das ist ja respektlos auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also einerseits ist es natürlich harte sexuelle Belästigung. Andererseits zeigt er halt auch ganz deutlich, dass er sie nicht respektiert und dass diese jahrelange Beziehung halt eben doch vermutlich nicht nur auf beruflicher Ebene war, sondern eben auch irgendeine sexuelle Ebene zumindest für ihn hatte. Solche Geschichten habe ich viele erzählt bekommen. Ich habe viele Geschichten von Praktikantinnen auch, denen Jobs versprochen wurden oder zumindest in Aussicht gestellt wurden und die dafür eben auch sexuelle Handlungen dann vollzogen haben oder denen suggeriert wurde, dass das eben das bestärken würde, dass sie dann einen Job bekommen. Und da wird eben auch ganz viel mit so Psychospielchen gearbeitet. Ja, also dieses nicht nur, oh, willst du den Job, sondern mit deinem Studium weiß nicht, ob du was anderes findest. Einen sozialen Druck aufbauen. Und dir ist aber schon klar, dass, also das habe ich auch tatsächlich gehört, dir ist schon klar, dass wenn ich jetzt dich nicht einstelle, dass du dann Taxi fahren wirst. Ja, also wirklich dieses oder an der Kasse bei einem Discounter arbeiten wirst. Also dieser soziale Druck wird gerne genutzt und mit dieser Existenzangst gespielt, um dann eben Gefälligkeiten zu bekommen.
Und sowas kann man sich auch nicht von einer Frau vorstellen. Also selbst wenn eine Frau vielleicht im Unternehmen teilweise solche Verhaltensweisen adaptiert, wie du es vorhin gesagt hast, diese testosterongesteuerten Sachen, das gibt es bei Frauen meiner Meinung nach gar nicht.
Ja, also ich würde vielleicht nicht so weit gehen, dass ich sage, es ist unmöglich, weil letztendlich ist alles möglich. Und auch wenn wir uns mal Studien angucken zu Vergewaltigung, es gibt eben auch weibliche Vergewaltigerinnen. Es ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil, aber es existiert. Also ich würde es nicht per se ausschließen, aber ich würde zustimmen, prinzipiell ist das eher ein Thema, was auf meiner Seite ist, ja.
Was ich auch spannend fand in deinem Buch, dass du auch nicht nur eine Darstellung gemacht hast, was alles passiert, sondern dass du ja auch aufgezeigt hast, wie man das eventuell ändern kann. Also was können Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer tun, damit eben kein fauler Apfel im Obstkorb liegt und wie kann so ein Schlachtplan aussehen?
Mein Buch lesen. Ja. Ja, also ich ende das Buch mit einem Schlachtplan. Ich habe hinter jedes Kapitel ein paar Gedanken gesetzt, also sprich die Quotenfrau, wie kann sie damit umgehen, sexuelle Belästigung, was tue ich, wenn ich betroffen bin und so weiter. Das heißt, erstmal habe ich versucht, zu allen diesen Personas, die, unter denen ich diese Geschichten zusammenfasse, ja, was an die Hand zu geben und sie nicht mit einem schlechten Gefühl aus dem Buch zu entlassen, sondern vielleicht auch mit ja, ein, zwei Ideen und ein bisschen Hoffnung. Aber genau, also ich habe Schlachtplan, du hast es schön zitiert, ich habe das Buch beendet mit einem Schlachtplan, also mit einem 10-Stufen-Schlachtplan. Und da sind verschiedene Dinge drin, die ich eben, also jetzt nicht nur, die ich mir ausgedacht habe, sondern die sehr offensichtlich werden, auch wenn man mit anderen Menschen spricht, die eben durch die Situation durchgegangen sind oder versuchen, sie zu verbessern. Und da sind ganz wichtig Themen wie Transparenz, eben nicht wegschauen. Also ein ganz großer Punkt, den wir als Problem heute sehen oder die Konsequenzen daraus, ist, dass sehr, sehr viel weggeschaut wird und dass sehr, sehr viel abgetan wird. Dass viel gesagt wird, naja, aber er bringt ja die Zahlen, ja. Also wenn er die Zahlen doch bringt, dann ja, sehen wir doch mal über die eine oder andere Abmahnung hinweg. Das ist eben was wirklich Unternehmenskultur mittel- und langfristig wirklich killen wird. Und dieses Hinschauen ist wichtig. Feedback-Kultur schaffen. Ich habe von vielen Menschen aus meinem, also mit denen ich gesprochen habe, gehört, dass sie Angst hatten, Feedback zu geben, dass sie Angst vor den Konsequenzen hatten, vor allem auch jemanden anzukreiden, der vielleicht Macht hat. Ja? Und das ist was, da muss man als Unternehmen ansetzen und wirklich psychologische Sicherheit schaffen, von A bis Z und Opferschutz gewährleisten. Und eben auch, wenn wir wieder zurück zur Quote gehen, Vorbilder etablieren und diesen Vorbildern Bühne geben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht eine Riege an Menschen als Vorbilder dahinstellen, die so mittelmäßiges Verhalten an den Tag legen, weil gute Zahlen, sondern dass wir Menschen dahinstellen, von denen wir 100% überzeugt sind, die repräsentieren, was wir als Unternehmen, als Gesellschaft repräsentieren möchten. Und das Verhalten ist so, dass wir komplett dahinter stehen. Und diese Menschen müssen die Chance haben, zu inspirieren und anzustecken und Menschen ja, einen Weg aufzuzeigen.
Wenn du jetzt als junge Frau in ein Unternehmen kommst, vielleicht sogar als Führungskraft schon, nicht nur als Praktikantin, und da oben sitzen nun solche toxischen Verhaltenden, was macht man dann? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man eher Angst davor hat, das eben nach außen zu tragen oder lieber das Unternehmen verlässt.
Das sehen wir ganz häufig. Das ist absolut ein Thema. Und genau das ist eben der Punkt, den wir ändern müssen. Also was ich mit dem Buch auch erreichen will, ist eben diese Message. Deshalb auch die Idee mit den ganzen Geschichten. Man muss verstehen, ich bin nicht die Einzige, die das sieht. Man muss verstehen, ich bin nicht der einzige Mensch, der versteht, dass das nicht in Ordnung ist. Austausch, Vertraute schaffen und eben nicht sagen, ich sitze jetzt hier in meinem Homeoffice oder Büro oder wie auch immer und fress das in mich rein, sondern dieses Verhalten, diesem Bauchgefühl vertrauen und sagen, wenn ich finde, dass das nicht in Ordnung ist, dann bin ich vermutlich nicht die einzige Person, die das so findet. Verbündete schaffen und eben, ja, sich selbst da einen Realitätscheck abholen, ja, im Sinne von, ich bilde mir das jetzt nicht ein und dann gemeinschaftlich dagegen vorgehen. Das ist wichtig.
Ja, du bist ja als junge weibliche Führungskraft, setzt du dich ja schon länger ein für Gleichberechtigung, Innovation, Chancengleichheit, Diversität etc. Wie baust du das in deinen Job ein, also in deine Personalmanagement-Funktion sozusagen?
Ich versuche, es jeden Tag einzubauen. Es ist natürlich, es ist eine Balance, ja. Also man hat betriebliche Aufgaben, denen man nachkommen muss. Es ist ja nicht, dass man als Manager, als Managerin da einfach sitzen kann und den ganzen Tag sich überlegen kann, wie mache ich das Leben schöner. Ja? Man hat Aufgaben und man hat Termine. Ich finde ganz, ganz wichtig und ich hoffe, dass meine Teams und die Mitarbeitenden, die ich bisher geführt habe, mir da zustimmen würden. Ich versuche, eine ganz, ganz offene Feedback-Kultur vorzuleben und auch zu leben. Ich finde ganz, ganz wichtig, aktiv Feedback einzuholen. Ich mache das sowohl anonym als auch nicht anonym immer wieder oder versuche das, je nachdem, wie viele Mitarbeitenden dann eben da sind, ist es ein bisschen schwierig, klar. Aber ich versuche, möglichst mit Vertrauen zu führen und ich versuche, einen Raum zu schaffen, in dem Mitarbeitende auch mir sagen können, wenn sie bei mir was sehen, was sie nicht in Ordnung finden oder auch in meiner Führung oder über mir, in dem Management über mir, also die Vertrauensperson zu sein, der man sich anvertraut. Dennoch aber natürlich motivierend und positiv und nicht eben dieses, ja, Mensch ist halt blöd, sondern ja, die Person zu sein, der sie anvertrauen, wenn etwas nicht in Ordnung ist und die dann auch mit ihnen vorangeht.
Das Ende toxischer Männlichkeit, Schluss mit Boyclubs, Brocodes und Alpha-Tierchen in der Unternehmenswelt, erschienen im Redline Verlag, kostet 22 Euro auf 224 Seiten. Hast du das alles noch weiter ausgeführt? Eine deutliche Empfehlung von mir, dieses Buch zu lesen. Und ich würde mich freuen, wenn deine Ideen und dein Schlachtplan vor allen Dingen Fuß finden in den Unternehmen. Ich danke dir für die Einblicke und für das Gespräch.
Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich.
Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Karriere und Erfolg.
Management-Themen bei Themenradio.